Willkommen bei Bellen, Bocken, Beißen, dem tierärztlichen Podcast rund um die Themen Bewegungsapparat, Schmerzfreiheit und Verhaltensmedizin. Mein Name ist Lisa Leuthardt, ich bin Tierärztin und seit 15 Jahren in eigener Tierarztpraxis selbstständig in der Schweiz mit den Schwerpunkten Chiropraktik, Akupunktur, Schmerzbehandlung und Verhaltensmedizin. In diesem Podcast geht es darum, Tiere besser zu verstehen und sie durch passende Bewegung, Ernährung und Beschäftigung körperlich und geistig fit zu halten, damit Wohlbefinden nicht dem Zufall überlassen ist. Herzlich willkommen zu Teil 3 zum Thema Equines Asthma, also Atemwegsprobleme oder Lungenerkrankungen beim Pferd, mit der Tierärztin Katja Görz. Ihr hört Teil 3, es gibt also auch schon Teil 1 und 2. Hört da gerne mal rein, wenn ihr jetzt erst eingestiegen seid, dann macht das Ganze deutlich mehr Sinn. Wir haben schon darüber gesprochen, was genau Equines Asthma ist, wie man das diagnostiziert, was es für Therapiemöglichkeiten gibt. Und in dieser dritten Folge möchten wir nochmal ergänzende oder zusätzliche oder auch weitere Therapieoptionen nennen. Vor allen Dingen welche auch aus der traditionell chinesischen Medizin, aber auch manuell und auch Ernährungstherapie. Ich bin sehr froh, dass du nochmal hier bist. Herzlich willkommen, liebe Katja, hallo.
Vielen Dank, liebe Lisa, ich freue mich auch.
Und ich habe dich in der ersten Folge bereits vorgestellt. In der zweiten Folge habe ich eine kleine Anekdote erzählt vom letzten Jahr, wo wir zusammen auf einem Kongress waren und es ziemlich lustig miteinander hatten. Und in dieser Folge erzähle ich noch was ganz anderes von uns beiden. Und zwar, du wohnst jetzt in Bayern, ich wohne in der Schweiz. Und dann haben wir mal gesprochen und wir haben eine gemeinsame Verbindung. Und zwar bist du in Lippstadt geboren und aufgewachsen bis zum Grundschulalter. Und ich habe dort zwischen 14- und 19-jährig gewohnt in Lippstadt. Und das Lustige ist, wir haben beide in dem allerschönsten Ortsteil Kappel gewohnt. Und noch also aufeinander. Also die Welt ist wirklich einfach sehr, sehr klein. Und ich habe ja eine riesige Westfalenliebe. Ich halte das aus in der Schweiz, weil die Schweiz so wundervoll und schön ist und die Leute einfach hier so fantastisch sind. Aber wenn ich in Westfalen bin, dann weine vor Glück und denke, hier gehe ich nie wieder weg. Es ist einfach so, so schön. Und wir teilen das und das ist total witzig, dass du in Lippstadt-Kappel aufgewachsen bist. Wie lustig, wie oft ich da durchgeritten bin.
Ja, also ich finde auch, und du sagst, wir leben ja hier in Mainfranken, also in einem Weinbaugebiet in der Nähe von Würzburg. Es ist wunderschön, das kann man nicht anders sagen. Das ist, ich sage immer, es ist hier wie in der Toskana eigentlich, so vom Klima her und von der Umgebung her. Und trotzdem ist es einfach so, und die Franken mögen es mir verzeihen, in Westfalen, es ist natürlich einfach ein Pferdeland. Also wir haben einfach, in jeder Ecke gibt es einen Pferdestall und es ist einfach viel, viel mehr und dadurch, dass die Böden auch so anders sind, wir haben hier in Franken viel, viel weniger Koppeln als auch beim Westfalen. Und das ist schon ein riesengroßer Unterschied und das vermisse ich auch manchmal so ein bisschen, aber grundsätzlich lebe ich gerne dort, wo ich jetzt bin.
Und wenn wir schon bei dem Vergleich sind, also du weißt, dass man ja auch Lippstadt als das Venedig Westfalens bezeichnet. Nur nicht ohne Grund, also, ach ja, große Heimatliebe, ja. Und aber lassen wir das hinter uns, genau, und widmen uns hier den ernsthaften Themen der Pferdelunge wieder. Ich habe mir noch einen dritten Teil gewünscht, weil wir kommen jetzt zu deinen Spezialitäten sozusagen. Du hast dich mit ganz vielem auseinandergesetzt. Ich mag deinen ganzheitlichen Ansatz, weil du dir wirklich auch anguckst, wo ist die Wissenschaft gerade, was wissen wir, was gibt es für Neuerungen, was sind die allgemeinen internationalen Empfehlungen. Und dann aber auch sehr, sehr individuell noch eben, ich habe schon angesprochen, entweder TCM, also chinesische Medizin, die traditionelle chinesische Medizin mit ihren verschiedenen Facetten, aber auch das manuelle und auch Ernährungstherapie. Erzähl doch mal, was können wir denn noch weiteres tun oder was kannst du im Speziellen dann noch für die Lungenpferde machen?
Genau, also wir fangen jetzt einfach mal mit der manuellen Therapie an. Wir haben ja schon in den Folgen vorher ein bisschen drüber gesprochen, welche Auswirkungen ein nicht gut funktionierendes Atemsystem oder Lunge auch auf den Bewegungsapparat haben kann. Das ist ja der Grund, warum wir als Chiropraktiker oder Osteopathen häufiger auch angerufen werden, weil die Kunden einfach sagen, Mensch, das Pferd macht den Rücken nicht mehr richtig auf. Und was wir eben ganz oft feststellen müssen, ist, dass da eine Atemwegserkrankung auch mit eine Rolle spielt. Die Zwischenrippenmuskulatur verspannt aufgrund der hohen Atemtätigkeit. Die ganze Brustmuskulatur wird eng. Also wir haben sozusagen, manchmal sieht man das sogar, also dass die Ellbogen eng gezogen werden, dass die Pferde bodeneng stehen, weil der Pectoralis, also der große Brustmuskel, einfach zu viel Spannung hat. Wir fühlen eine Empfindlichkeit im Rücken, in dem Bereich, wo das Zwerchfell ansetzt, weil da einfach immer Zug drauf ist, und man merkt manchmal auch im Brustbeinbereich, dass da vermehrt Spannung vorhanden ist, wenn die Pferde eben lange mit einer Atemwegserkrankung und das Asthma, von dem wir hier sprechen, ist ja eine chronische Erkrankung, zu tun haben. Und das sind natürlich alles Bereiche, die der gut ausgebildete chiropraktische Tierarzt oder osteopathisch tätige Tierarzt sehr, sehr gut bearbeiten kann und eben auch da Blockaden lösen kann oder wie wir sagen, neuromuskuläre Funktionalität wiederherstellen kann. Das sind eben die Dinge, die man wirklich auch bei einem Asthma-Patienten gut machen kann. Ich mache das tatsächlich, dass ich mir angucke, wie fühlt sich der Kehlkopf an, also die Muskulatur, die vom Kehlkopf aus abgeht. Die langen Kehlkopfmuskeln gehen ja bis zum Vorderbein. Also das alles hängt so stark zusammen, dass man da wirklich einen Aspekt drauf haben muss, wie gut funktioniert dieses ganze System. Ich fühle immer nach dem Zwerchfell und ich fühle auch immer, ist das Brustbein verschoben, ist der Widerrist frei, sind die Rippen frei, gibt es Spannung zwischen den einzelnen Rippen in der Muskulatur und all diese Dinge. Und dadurch, dass ich ja auch eine chinesische Ausbildung habe, gibt es auch noch die Möglichkeit über die chinesische Massagetechnik, die heißt Tuina, die man den Patientenbesitzern auch zeigen kann. Und das sind Klopftechniken, die man entlang der Rippen anwendet, in einer Intensität, die das Pferd sehr angenehm findet. Und dadurch kann man auch als Besitzer Verspannung lösen und da Erleichterung für das Pferd herbeiführen und manchmal sogar Schleimlösung herbeiführen durch diese Vibrationen, die man auslöst sozusagen.
Ja, und du hast das ja schon angesprochen, auch bei der manuellen Therapie, was oftmals der Fall ist. Ich warne die Leute auch immer vor, also dass nach einer manuellen Behandlung viel mehr Schleim aus dem Pferd rauskommt. Ne? Also dass man da wirklich, wenn man den Brustkorb aufmacht und mobilisiert, und dann ist natürlich wieder auch die Bewegung ganz wichtig, also gerade nach der manuellen Therapie, dass die Pferde nicht einfach weggestellt werden, sage ich mal, ist eh nicht eine gute Idee, aber gerade nach dem Behandeln, da muss Bewegung rein und man löst ganz viel. Und dann kann es halt sein, dass mal erst etwas mehr herauskommt, aber das ist dann sowieso da. Wir haben nicht dort mehr Schleim hingebracht, wir haben nur dafür gesorgt, dass der mobilisiert wird. Ne?
Genau, also das ist auch wichtig, dass man das den Besitzern sagt. Es ist auch nicht nur nach der manuellen Therapie so. Ich denke, das ist nach jeder Therapie, die wir anwenden, auch nach der Inhalation. Also ganz viele Pferde, in Anführungsstrichen, rotzen ja wirklich auch in ihre Maske rein, wenn sich der Schleim löst. Und auch da nochmal der Hinweis, den ich in der letzten Folge schon gebracht habe, bitte gerne nach der manuellen Therapie nochmal kurz an die Longe, einfach nochmal locker joggen lassen oder auch mal 2-3 Runden galoppieren und dann vom Boden was fressen lassen, damit der Schleim, der sich nach der Behandlung löst, eben dann auch abfließen kann.
Du hast eben auch schon angeschrieben, die Massage, die im Besitzer auch selber machen können, wenn man sie instruiert. Und dann erzähl doch auch gerne mal noch was zur Akupunktur oder auch zur Akupressur, weil das ist ja durchaus auch eine Maßnahme, die Patientenbesitzer sehr gut selber machen können als Ergänzung.
Genau. Also wenn jemand eine traditionell chinesische Akupunkturausbildung hat, wie wir beide, dann wird er eben nicht nur die westliche Diagnose equines Asthma stellen, sondern dann wird er das Pferd auch noch unter anderen Gesichtspunkten anschauen. Also zum Beispiel nehmen wir immer Puls und Zunge zur Diagnostik hinzu. Die sagen uns eben etwas darüber aus, wie tief sitzt die Erkrankung, wie stark ist die Beeinträchtigung, habe ich eine Kälte oder eine Hitze, sagen wir dazu im Pferd, wie gut ist die Durchblutung, das sieht man natürlich auch, wenn man konventionell arbeitet an den Schleimhäuten, habe ich irgendwo Stauungen im Körper, die wir beheben müssen, und wir stellen dann eine Diagnose, das kann dann zum Beispiel, nennt sich das dann rebellierendes Lungen-Qi, wäre Husten, oder eine schwache Atmung wäre eben eine Lungen-Qi-Schwäche. Oder wenn wir eine verstärkte oder ausgeprägte Einatmungsschwäche haben, dann kann das auch mal sein, dass chinesisch gesehen die Niere bei dem Pferd eine Rolle spielt. Das ist dann vor allem bei älteren Patienten der Fall. Also wir reden jetzt über ein ganz anderes diagnostisches System, das aber dasselbe behandelt, wie die konventionelle Therapie das equine Asthma behandelt. Und wir fühlen dann eben auch bestimmte diagnostische Punkte ab, die uns dann dazu führen, wie wir dieses Pferd behandeln, also akupunktieren müssen. Da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann mit Nadeln akupunktieren. Es gibt auch Kollegen, die verwenden Laser zum Akupunktieren. Das mache ich jetzt nicht. Ich bin nicht so der Apparatemensch. Ich bin mehr so der Handmensch. Also ich benutze meine Hände und meine Nadeln. Was ich manchmal mache, ist, wenn Pferde sich nicht gerne akupunktieren lassen, das kommt nicht häufig vor, aber manchmal schon, dann benutze ich diese kleinen Gittertapes oder Crosstapes, die viele vielleicht auch schon mal gesehen haben, die man auch auf Insektenstiche kleben kann. Da scheinen die auch ganz gut zu funktionieren gegen den Juckreiz, warum auch immer. Aber die machen dann praktisch über diese Gitterstruktur einen Reiz auf die Faszie, die unter dem Akupunkturpunkt liegt. Und wir wissen, ein Akupunkturpunkt ist gekennzeichnet dadurch, dass da eben Faszienkreuzungen vorhanden sind, aber auch Blutgefäße und Nerven in der Nähe liegen. Und das macht am Ende des Tages auch den Effekt aus, den wir dann nutzen bei der Akupunktur.
Und diese Punkte, die kannst du zum Beispiel als Tierarzt, hast du gesagt, Nadeln, oder ich kann das auch.
Ja,
und genau. Und eben, da besteht zum Beispiel die Möglichkeit, dass der chinesisch arbeitende Tierarzt oder akupunktierende Tierarzt diese Punkte eben an den Besitzer weitergibt und dass man dann selber dort auch akupressieren kann. Und ich würde vorschlagen, dass wir so ein paar Akupressurpunkte, wir teilen auf Insta mal Post, wo wir das zeigen, wo jeder das mal etwas ausprobieren kann und schon mal eine Wirkung spüren kann.
Genau. Also finde ich immer gut, wenn Besitzer auch was haben. Manchmal ist weniger mehr. Also jetzt nicht 5-mal am Tag stundenlang drauf rumdrücken, sondern wirklich, sag immer einmal am Tag, so 30 Sekunden bis eine Minute mit kreisenden Bewegungen. Gibt da auch ein paar ganz gute Bücher dazu. Also die Dr. Ina Gößmeier, das ist meine Mentorin aus Nordrhein-Westfalen, die macht seit, ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten, chinesische Medizin. Die hat ein Akupressurbuch für Pferde geschrieben. Das ist wirklich auch empfehlenswert, muss ich sagen.
Ja, definitiv.
Wenn ich das hier sagen darf.
Unbedingt. Also die großartige Ina Gößmeier, die war auch Dozentin hier bei der Gervas und die auch mit war an, oder ich weiß nicht, ob auch immer noch internationalen Wettkämpfen, also die Nationalmannschaften betreut hat, die ein unfassbares Wissen hat, von der du wahnsinnig viel gelernt hast. Und ja, die hat wirklich ganz, ganz tolle Bücher geschrieben. Unbedingt mal schauen. Und hat sich auch intensivst auch mit dem Thema ja Lunge beschäftigt. Genau. Und was ich schön finde, auch an der Akupunktur oder an der chinesischen Medizin, ist wirklich, du hattest das schon angesprochen, dass man etwas anders diagnostiziert. Und wir müssen sozusagen nicht bis zu dem Crash sorgen. Also es gibt Pferde, wo wir schon sagen, von ihrer Grundkonstitution sind die vielleicht eher prädisponiert, in einem gewissen Bereich Probleme zu machen. Und wir können die stärken, bevor diese Probleme auftreten. Und das finde ich wirklich schön, dass man, also ich bin ja auch Schulmedizinerin, aber wie soll ich sagen, also da können wir zum Teil, wir können Haltung optimieren, aber ansonsten therapieren wir ja dann immer, wenn das Problem da ist. Und ich finde, dass gerade die chinesische Medizin oder auch da die Diagnostik, die man benutzen kann, halt wirklich, wirklich viel Prävention machen kann oder eben Konstitutionstyp stärken. Und das ist erstmal so als westlicher Schulmediziner, ich sage das ganz ehrlich, sehr befremdlich. Also wenn man diese Diagnosen hört, ich dachte am Anfang, oh Gott, wo bin ich hier hingeraten? Bin ich jetzt hier bei den Oberschwurblern? Aber man muss sich drauf einlassen. Und es macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob man halt nach Kochbuch einfach bei jedem, ich sag's mir jetzt ganz provokativ, Hustenpferd die eine Nadel setze oder halt wirklich unterscheide, was ist die chinesische Diagnose? Du hast sowas schon erklärt, wir können eine Hitze haben, wir können aber auch eine Kälte haben und das bedarf einer ganz anderen Therapie. Und das macht dann auch den Unterschied im Behandlungserfolg. Also es ist dann am Ende doch nicht nur diese eine Nadel setzen und das ist egal wo. Und super spannend, also man kann die verschiedenen Stadien verschieden unterstützen und deshalb funktioniert das auch gut in der klassischen, kombiniert mit der klassischen westlichen Schulmedizin nochmal als eine andere Komponente dazu.
Total. Und was ich einfach so schön finde, ist, wir haben mit der chinesischen Medizin eine Möglichkeit an der Hand, eine gesunderhaltende Medizin zu betreiben. Das ist schon das, was du gesagt hast mit der Prävention. Und wir machen eben nicht Therapie gegen etwas, sondern wir machen Therapie für etwas. Und das ist, wir können das Pferd stärken. Und das ist wirklich, wirklich ein großes Privileg. Das empfinde ich zumindest so. Und denke auch, dass meine Patientenbesitzer das so empfinden und was oder unsere Patientenbesitzer das so empfinden. Und was eben auch wirklich schön ist, man hat Möglichkeiten und das merkt man auch den Pferden an. Also ich sage das ganz oft, wenn ich das erste Mal beim Patienten war, dann sage ich ganz oft, erwarten Sie bitte nicht, dass der Husten sofort weg ist. Also Husten ist ja nur ein Symptom. Aber was die Besitzer ganz, ganz oft merken, schon nach der ersten oder zweiten Behandlung, ist, dass die Pferde viel vitaler werden und dass die einfach wieder in ihrem ganzen Allgemeinbefinden und in ihrer Ausstrahlung wieder eine ganz andere Präsenz kriegen.
Ja. Und wenn wir dann auch schon bei dem Thema sind, eben Prävention oder eben man behandelt dann, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man Kräuter einsetzt, die Phytotherapie. Und es gibt ja sozusagen die westliche und die chinesische Kräutertherapie. Also die Chinesen, das ist ja ein ganz, ganz großes Gebiet. Das ist nochmal vergleichbar groß, würde ich sagen, wie die Akupunktur, wenn man da die chinesischen Kräuter erlernen möchte. Und es gibt auch die Möglichkeiten, dass man beispielsweise westliche Kräuter einsetzt, aber nach, ich sag, chinesischen Diagnosekriterien, also dass wir, was wir eben schon gesagt haben, wenn man eine Hitze hat, dass man dort erkühlend wirken möchte oder bei einer Kälte erwärmend wirken möchte. Und was setzt du denn ein? Du setzt ja auch ganz viel Kräuter ein. Bist du bei den westlichen, bei den chinesischen, sowohl als auch? Was machst du da?
Genau. Tatsächlich sowohl als auch, kombiniere auch manchmal. Es hängt so ein bisschen sehr individuell vom Patienten ab. Und das ist auch, was finde ich, was in tierärztliche Hände gehört, weil man sich schon auskennen sollte, auch mit der Pharmakologie der Kräuter. Also Kräuter, nur weil es natürlich ist, heißt es nicht, dass es ungefährlich oder nebenwirkungsfrei ist. Also wir alle kennen Tollkirsche, Belladonna oder Eisenhut oder Fingerhut, meine ich. Das sind mit die stärksten Gifte, die wir haben im Pflanzenreich. Und nur weil es eine Pflanze ist, ist es nicht ungiftig. Das heißt, man sollte sich schon damit auskennen, was machen diese Substanzen im Körper und was kann man auch damit erreichen.
Phytotherapeuten sind super Experten in der Pharmakologie. Also zu Unrecht oftmals belächelt und das ist es ja ganz süß, ein paar Kräuter zu geben. Ich mache ja, also bin keine Phytotherapeutin, ich gehe aber oft gerne auf den Kongress. Einmal im Jahr gibt es die Jahrestagung von der CAMVET, von den komplementärmedizinisch arbeitenden Tierärzten. Und da kommen immer auch phytotherapeutisch arbeitende Tierärzte und da sitze ich gerne in den Vorträgen und bin jedes Mal geflasht, auch wie gut die sich mit den Medikamenten auseinandergesetzt haben und wie gut die Pharmakologie verstanden haben. Also wenn man da nur die Kräuterhexe im Wald erwartet, nix da. Also die sind, also das ist wirklich mega spannend und dass man sich anguckt, das ist ja auch alles von dem abgeleitet, unsere heutigen Medikamente. Also wie sind die Mechanismen im Körper und wie funktionieren, sag mal, diese Kräuter, die Pflanzen? Jeder, der schon mal Zimt auf die Zunge genommen hat, der hat eher eine Assoziation von warm oder Ingwer oder so, dass man das spürt. Und was macht dann das Medikament im Vergleich? Was haben wir da für Nebenwirkungen? Und da bin ich jedes Mal beeindruckt, muss ich sagen, von den Phytotherapeuten. Da ist wirklich viel Wissen und es ist eine gute Stufe oder noch eine gute Maßnahme, die wir machen können, weil wir haben schon in der letzten Folge gesagt, wir wollen auch nicht immer die Medikamente einsetzen. Oft ist es nötig, dann tun wir das. Und schön, wenn das auch mal ausreichend ist mit Kräutern, oder?
Genau, erstens das und zweitens, was man tatsächlich, also die Studien fehlen uns, ich würde sie gerne machen, aber ich habe weder die Zeit noch das Geld dazu, das entsprechend aufzusetzen mit einer doppelblinden und kontrollierten Studie, aber was mein Empfinden über die 17 Jahre ist, die ich das jetzt mache, ist, dass ich, wenn ich die Patienten auf Kräuter setze und das gut ausbalanciert ist, dass dann die Zeiten, in denen die konventionelle Medikamente brauchen, kürzer werden und die Abstände dazwischen größer werden. Und wir wissen ja zum Beispiel auch, dass es Pferde gibt, die immer im Sommer Probleme haben mit der Lunge oder im Frühjahr oder im Winter. Also es gibt ja ganz viele, die nur saisonal betroffen sind von der Erkrankung. Und das ist eben was, womit man oder wo man mit der chinesischen Medizin sowohl mit der Akupunktur als auch mit der Phytotherapie drauf eingehen kann. Und das finde ich so schön daran, dass man einfach nochmal eine individualisierte Herangehensweise für den einzelnen Patienten hat. Ja, und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, was man einsetzen kann. Es gibt Kräuter, die sind schleimlösend. Es gibt Kräuter, die sind wirken auch bronchenerweiternd. Es gibt pflanzliche Substanzen, die eine ähnliche Wirkung im Körper haben wie Cortison. Also das sind alles Dinge, die man einsetzen kann. Und wo man dann eben natürlich schauen muss, wie ist die Wechselwirkung mit der sonstigen Therapie, die das Pferd hat. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass einen die Besitzer offen und ehrlich sagen, was sie denn schon alles so nebenher in ihrem Schrank in der Stallgasse stehen haben und auch füttern schon zu Hause sozusagen.
Und auch die andere Richtung. Ich finde, es wird manchmal auch inflationär werden Kräuter gefüttert oder es gibt Kraftfutter, wo ganz viel Kräuter dran sind. Und das ist nicht ganz ohne, auch zum Beispiel in Bezug auf den Magen und auch als Dauertherapie, was es dann ja zwangsläufig ist, also wenn man ein Kraftfutter übers ganze Jahr füttert, nicht immer Sinn macht. Also das würde ich immer eher auseinandernehmen und mit viel Sinn und Verstand. Und dieses, wenn man so ein sogenanntes Müsli, der Begriff, oh, der ist mir eben ein bisschen zuwider, aber so ein Müsli bei den Pferden öffnet und hat so das Gefühl, das riecht hier aber. Also dann muss man wirklich immer überlegen, ist es wirklich, ist es auch ein natürlicher Geruch und gehört es da dran und macht das wirklich Sinn? Und vieles ist ja auch, dass das halt für uns sehr attraktiv riecht und dass dann getrocknete Kräuter manchmal auch erstmal unspektakulär riechen. Also dass ja da ganz, ganz viel auch wirklich über künstliche Duftstoffe gearbeitet wird. Also ich würde immer davon abraten, diese so angereicherten Futtermittel zu verabreichen, sondern wirklich dann sehr selektiv und sehr bewusst Kräuter dann einzusetzen von Leuten, die davon Ahnung haben.
Genau, genau. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und ich bin ein ganz großer Fan von Alleinfuttermitteln. Also sprich, ich habe immer gesagt, Hafer, Heu, Mineralfutter, Punkt.
Ja. Yeah.
Das kann man jetzt ein bisschen ausweiten, wenn man sagt, okay, wir haben heutzutage, zumindest in Deutschland ist das oft so, zu wenig Protein, also zu wenig Eiweiß im Heu. Da brauchen wir heutzutage häufiger mal eine Ergänzung. Da gibt man dann eben reine Luzerne oder reine Esparsette oder wie auch immer, also ein reines Protein-Ergänzungsfuttermittel, aber eben Müslis steiche ich meinen Patienten gerne aus dem Speiseplan, außer es geht wirklich drum, Medikamente oder eben Kräuter ins Pferd zu kriegen. Da darf es dann, wie man bei den Hunden sagt, mit Liebe, Leberwurst oder Gewalt gehen.
Aber mir ist ja ohne Gewalt. Ich möchte jetzt mal eben hier zusammenfassen. Wir haben jetzt 3 Folgen gebraucht, um über die Pferdelunge zu reden. Und du hast es geschafft, innerhalb von 1 Minute Pferdeernährung auf den Punkt zu bringen. Also das ist genau das. Über Pferdeernährung kann man einen eigenen Podcast machen. Es wird tatsächlich auch 1 bis 2 Folgen geben mit Eva Hiestand, Fütterungsexpertin in der Schweiz. Da freue ich mich auch riesig drauf. Und genau das habe ich auch mal zu ihr gesagt. Eva, komm, gescheites Heu im Mineralfutter. Dann brauchen, gucken wir noch, was an Energie da reinhört. Da haben wir es doch schon. Und sie sagt, ja. Und von dem her, es gibt dann doch noch ein paar Sachen, die man ergänzen kann. Aber grundsätzlich, ja, wäre es so einfach im Gegensatz zu anderen Tierarten. Und manchmal ist es dann doch nicht so simpel nur. Aber die Basis, da können wir uns, glaube ich, alle erstmal drauf einigen. Das ist so. Und dann komme ich auch gerade zum nächsten Punkt, eben die Ernährungstherapie. Was kannst du uns dazu noch sagen?
Ja, ich finde, Fütterung ist so ein schönes Feld, weil man einfach mit der allerersten Grundlage, also wir müssen alle essen, oder fressen, je nachdem. Und da kann man einfach so viel mit erreichen, sowohl beim Menschen als auch beim Tier. Und deswegen gibt es so ein paar Dinge, die man besprechen kann. Also es gibt eine ganz, ganz hohe Evidenz dafür, dass Omega-3-Fettsäuren beim Pferd bei Asthma-Patienten wirksam sind. Also das ist jetzt nicht nur Komplementärmedizin, sondern das ist wirklich auch hochwissenschaftlich bewiesen. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, Asthmatikern Omega-3-Fettsäuren zusätzlich zu geben. Da ist unter anderem zu nennen der Leinsamen. Das ist eines meiner Lieblingsfuttermittel, Lieblingsergänzungsfuttermittel. Es gibt Studien dazu, dass Pferde ohne weiteres 100 bis 200 Gramm Leinsamen pro Tag bekommen können, ohne dass man den kochen muss. Also da gibt's ja immer diese Diskussion mit der Blausäure. Das ist aber wirklich in diesen Dosierungen gar kein Thema. Und man muss einfach eins sagen, in dem Moment, wo ich den koche, mache ich mir die ganzen schönen und guten Inhaltsstoffe leider kaputt.
Oder weil der schon so vorbereitet kommt und wo ich sage, wegen was geben wir es denn? Also zum Beispiel eben wegen der Omega-3-Fettsäuren und wegen der Schleimstoffe und dann sage ich, schleimt da noch irgendetwas, ne? Wenn der schon so angecrashed ist. Und da müssen ja auch Konservierungsmittel dran, weil hochungesättigte Fettsäuren werden ja schnell ranzig. Und das, wenn der angecrashed ist, dann braucht es ja etwas, um das zu konservieren, sonst würden wir was Ranziges füttern. Und das schmeckt nicht immer gut, diese Konservierungsmittel. Also muss es dann wieder aromatisiert werden. Und von diesen hochbearbeiteten Leinsamenpräparaten, die riechen auch oft nicht mehr so wie Leinsamen. Und Pferde fressen Leinsamen ja wirklich toll. Und es ist genau auch mein Rat. Also ich sage immer, Leinsamen in Bioqualität für den Menschen kaufen, das dann füttern als ganzen Leinsamen. Oder man kann den natürlich auch schon etwas aufbereiten. Und ich habe noch nie ein Pferd mit Blausäurevergiftung gesehen, wenn man sich an diese Dosierung, wie du sagst, etwa 100 Gramm pro Tag pro Pferd hält. Ich glaube, dass die Industrie uns da, also es gibt Blausäurevergiftungen, aber die macht uns da verrückt, sodass sich keiner traut, den Leinsamen in der einfachsten Form zu füttern, oder?
Ja, absolut. Also ich bin, wenn wir jetzt von Lungenpatienten sprechen, wo wir wirklich die Omega-3-Fettsäuren, also das ist dann namentlich Alpha-Linolensäure, die wir da haben wollen, da bin ich tatsächlich dafür, den zu Hause mit so einer einfachen Kaffeemühle frisch anzumahlen sozusagen oder frisch zu schroten und dann an dem Tag mit in den Stall zu nehmen. Also das ist wirklich die frischeste Variante, wie man die Omega-3-Fettsäure ins Pferd kriegt. Wenn man Leinöl nehmen will, dann muss man das wirklich in relativ kleinen Portionen, also da kann man eben keinen 5-Liter-Kanister sich hinstellen, sondern da geht dann maximal einen Liter. Der muss in einer dunklen Flasche sein, der muss dunkel gelagert werden und vor allem auch kühl gelagert werden. Also da halte ich Temperaturen, wie wir sie jetzt im Sommer haben, mit über 25 Grad für absolut ungeeignet, weil dadurch, dass diese Omega-3-Fettsäuren so stark entzündungshemmend wirken, sind sie leider auch reaktiv, was, wie wir sagen, Oxidation angeht. Also die werden einfach super schnell ranzig. Und wenn man dann mal den Finger reinsteckt und steckt in den Mund und das ist alles nur noch kratzig und bitter, dann kann man das Zeug noch zum Streichen von Zaunpfählen benutzen, aber nicht mehr zur Pferdefütterung. Also frisch ist da entscheidend. Und jetzt vielleicht noch, weil wir gerade vorhin über Hafer, Heu und Mineralfutter gesprochen haben. Hafer ist tatsächlich aus der chinesischen Sicht ein neutrales Futtermittel. Also wenn wir jetzt von der Temperatur neutral bis warm, ist super gut verwertbar fürs Pferd und enthält ja diese hohen Gehalte an Beta-Glucan. Das ist ein bestimmter, sehr, sehr gesunder Zucker. Und es gibt Hinweise in den Studien, dass der entzündliche Prozesse in der Lunge positiv beeinflusst. Und auch bei Menschen gibt es da Daten dazu, Influenza, also grippebedingte Lungenschäden, davor schützen kann. Und das finde ich schon wirklich gut, dass wir einfach inzwischen auch diese Studien im Ernährungsbereich haben. Und es zeigt sich sogar, dass Hafer die Widerstandsfähigkeit von bestimmten Immunzellen in der Lunge steigern kann. Also das ist wirklich so, dass man sagen kann, Hafer hat antiasthmatische Qualität.
Und wenn wir auf der Ernährungsschiene sind, dann haben Hafer und Heu, die sind sozusagen so ein bisschen auch wie Yin und Yang. Also die ergänzen sich extrem gut in ihrem Mineralhaushalt, ne? Also da hat man wirklich schon eine ganz, ganz gute Grundration. Jetzt werden einige aufschreien, nicht bei jedem Pferd geht Hafer. Nee, aber bei erstaunlich vielen. Und das ist eine sehr konservative, günstige, gute Fütterung. Und wenn sie funktioniert, ist es immer eine richtig, richtig gute Idee. Und die ist nicht so fancy, funktioniert aber oftmals sehr gut, ne?
Ja, absolut.
Ja.
Absolut.
Was hast du noch auf dem?
Ja, ich hab noch auf dem Zettel tatsächlich zwei Sachen, die ganz viele Leute bestimmt auch gerne geben, nämlich Äpfel und Birnen. Besonders jetzt, wenn die Jahreszeit kommt, dass die Äpfel schon reif werden. Die ersten Sorten, die frühen, sind ja jetzt schon reif. Äpfel gehören in der chinesischen Medizin zu den Nahrungsmitteln, die sozusagen auf die Lunge ausgerichtet sind, also deren Zielorgan die Lunge ist und die reduzieren Hitze. Also wenn wir eine heiße Lunge haben, also zum Beispiel so ein bisschen gelbliches Sekret aus der Nase rauskommt, dann reduzieren die diese Hitze, befeuchten die Lunge und führen damit eben zu einer schöneren, also das ist ganz wichtig, die Lunge muss einfach feucht bleiben, damit dieser Schleim rauskommt. Das ist auch sowas, wo ich ganz gerne empfehle, wenn die Leute merken, dass die Pferde vielleicht nicht genug trinken. Ganz viele Pferde trinken besonders gerne aus dem großen Eimer und nicht so gerne aus der Selbsttränke. Deswegen sage ich immer, bitte bieten Sie Ihrem Pferd, immer wenn Sie im Stall sind, nochmal aus dem Eimer frisches Wasser zu trinken an. Im Winter darf das auch gerne temperiert sein. Und geben Sie auch gerne nochmal einen Teelöffel oder einen Esslöffel voll Kochsalz mit ins Futter. Einfach damit die Pferde mehr trinken. Ganz wichtig ist kein Jod, kein Fluor, außer man wohnt in einem Jodmangelgebiet und weiß, dass möglicherweise eine Jodunterversorgung da ist. Aber ansonsten einfach reines Kochsalz. Ich sage immer das Blaue, das in der blauen Packung, ist das in Deutschland sozusagen, damit die Pferde ihre Lunge feucht halten und der Schleim flüssig wird. Weil, was machen wir, wenn wir eine Lungenspülung machen? Wir pumpen einfach so viel Wasser ins Pferd, dass es aus der Lunge wieder rauskommt und der ganze Schleim und der ganze Dreck mit rauskommt. Also versuche ich doch, dass das Pferd von sich aus genug trinkt, damit der Schleim schön flüssig bleibt und rauslaufen kann aus der Lunge. Und Äpfel unterstützen das eben und Birnen sind eben auch so, dass sie schleimlösend wirken und die Lunge befeuchten. Also das sind so gesunde Leckerchen sozusagen für Asthmatiker und da gilt dann auch eine Handvoll am Tag, nicht 10, 12, 20 Stück.
Das wollte ich gerade noch fragen. Von welchem Menschen sprechen wir hier? Von
einem Apfelpulver.
Okay. Also sind wir da auch wie bei den Menschen diese Empfehlung sozusagen, ein Apfel pro Tag, ein Apple per day, ne? Genau.
Keeps the doctor away, genau.
Genau, ja. Und also jeder, der schon mal irgendwie Stirnhöhlenveralterung hatte oder so, trinken, 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 diesen Schleim verflüssigen, genau, dass der gut abtransportiert werden kann. Und es ist ein bisschen lustig hier. Meine Stallkollegin hat zuletzt Äpfelchen in die Wasserschale gemacht und die Pferde fanden es total witzig. Ich habe schon gesagt, das ist die Kindergeburtstag.
Kindergeburtstag, ja.
Und jetzt, wenn ich die Pferde abspritze und auch noch eben die Futterschüsseln abwasche, dann gehen die Pferdenasen alle in die Schüsseln und die suchen. Und also auch da der Fantasie keine Grenzen gesetzt, macht auch nichts, wenn es den Pferden noch nebenbei Spaß macht, ne? Und kann man wirklich lustige Geschichten machen. Also, dass man eben wie beim Kindergeburtstag die Äpfel ins Wasser schmeißt und die Pferde gehen noch suchen. Der Hund hat sich auch noch eingemischt. Der konnte besonders gut angeln. Und ja, so mobilisiert man die Pferde ans Trinken. Genau.
Total, total. Was ich noch auf der Liste habe, was viele auch einfach neben dem Stall stehen haben, wo man so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht gespritztes Mähgut sozusagen kriegt, aber Brennnessel ist auch ein ganz hervorragendes Kraut, was man als Stallbesitzer oder als Patientenbesitzer selber füttern kann. Pferde nehmen die sehr gerne, wenn man die absenzt oder abschneidet und einfach so ganz leicht anwelken lässt. Also wenn man die so einen halben Tag oder ein paar Stunden liegen lässt und die Brennhaare sind dann sozusagen weg, dann nehmen die Pferde die eigentlich sehr, sehr gerne. Und Brennnesseln haben ganz viele antioxidative Stoffe, zum Beispiel Flavonoide wie Quercetin. Quercetin ist eins der stärksten antioxidativ wirksamen Substanzen für uns Menschen, für die, die sie mögen. Sie sind besonders reichhaltig in Kapern vorhanden. Also Kapern sind ein wahnsinnig gesundes Nahrungsmittel. Aber zurück zu den Brennnesseln. Brennnesseln haben auch einen hohen Siliceagehalt, also Kieselsäuregehalt. Und das unterstützt die Elastizität des Bindegewebes in der Lunge, also so dass die Lunge sich schön ausweiten kann und nicht starr und steif wird und bindet außerdem auch noch Flüssigkeit. Also das ist wirklich was jeder praktisch so einfach, also Nessel, Apfel und Birne, glaube ich, ist was jeder irgendwie gut und leicht sich besorgen kann für seinen Asthmatiker. Bei den Nesseln gilt so zwei Händchen voll.
Okay, und den Hinweis fand ich gut. Also es reicht nicht, wenn die Brennnesseln einfach auf der Weide stehen, in der Regel nicht angenommen von den Pferden, sondern dass man die wirklich dann abmähen muss und eben antrocknen. Und dann werden die wirklich sehr, sehr gerne genommen, ne?
Genau.
Ja.
Aber
Wunderbar.
wenn man was Besonderes haben möchte, also von denen, was man noch geben kann, sind Mandeln. Zwar die ungeschälte Mandeln, also nicht mit der harten Schale, aber mit dem braunen Häutchen drum. Die sind auch gut zum Schleimlösen geeignet. Und man sagt, man soll die pürieren und mit Wasser reichen. Ich bin da eher ein bisschen pragmatischer. Ich sage eine Handvoll, also 10 Stück oder so am Tag, einfach als Leckerchen verabreicht. Das ist schon Unterstützung genug. Es geht da nicht darum, eine komplette Therapie damit zu machen, sondern es geht darum, dem Körper so kleine Anstöße zu geben und kleine Unterstützung zu geben, damit er sich besser mit seiner Erkrankung zurechtfinden kann. Und auch, und das ist vielleicht auch noch was viele gar nicht wissen, unsere gute alte Karotte ist ein wunderbares Ergänzungsmittel für die Lunge, weil sie eben so viel Beta-Carotin enthalten. Das wissen wir alle. Und Beta-Carotin ist sehr, sehr stark entzündungshemmend auf den Schleimhäuten wirksam. Ja, auch da sind wir bei 2 bis 3 Stück pro Tag.
Gut.
Ich bin immer ein Mensch, der gerne von Händen voll redet, also eine Hand voll oder 2 Hände voll.
Ja. Nein, und das ist schon, wir dürfen nicht dann andere Probleme wieder anlachen. Genau. Und nicht nur die Pferde, nur was reinfüttern, reicht nicht. Es ist ein Teil davon, dass man sich Gedanken macht, was geht vernünftigerweise und lieber auf längere Sicht und in gescheiten Dosierungen und nicht jetzt den kompletten Sack Karotten einmalig. Also das wäre keine gute Idee.
Nee, genau. Und man kann auch diese Sachen, die ich jetzt gerade sage, natürlich auch saisonal abwechseln, ne? Also Brennnesseln wachsen im Frühjahr. Dann gibt es irgendwann die Zeit, in der es Karotten frisch gibt und früh gibt und nicht gelagert. Dann gibt es die Zeit, in der Äpfel und Birnen reif sind. Also das sind sicherlich alles Dinge, die man einfach über die Jahreszeiten auch anpassen kann. Und auch Mandeln zum Beispiel, die klassische Mandelernte ist im Herbst und dann ist irgendwann die Zeit auch vorbei und dann sind die nicht mehr frisch, sondern dann kaufen wir die aus Kalifornien. Da sind die wahnsinnig oft wahnsinnig pestizidbelastet sind dann auch einfach nicht frisch, sondern sind halt schon lange gelagert und dann haben sie nicht mehr die wertvollen Inhaltsstoffe.
Ja. Und das fand ich auch einen wichtigen Hinweis beim Leinöl, ne? Dass man dann auch wirklich darauf achtet, wie man das macht. Und das ist wirklich auch, wenn man sich überlegt, wenn Leinöl beispielsweise schon in so einem fertigen Müsli drin ist, dass es dann einfach nicht mehr so frisch geht oder eben Konservierungsmittel und dann kommen wieder andere Sachen dazu, Geschmacksverstärker und so weiter. Liebe Katja, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für all dein Wissen, deine Muße, für die ausführlichen Erzählungen und die guten Tipps für alle Pferdebesitzer, nicht nur die mit lungenerkrankten Pferden, sondern auch für die, die das gar nicht erst haben wollen. Man findet dich auf Insta und sonst auch deine Website chivet.de, genau. Und es wird noch einen Slide geben, wo wir eben ein paar Akupressurpunkte vorstellen. Und den wird man auf deiner und auf meiner Insta-Seite sehen. Und ja, da kann man sich dann mal durchschauen. Ich danke dir von Herzen. Möchtest du noch einen guten Hinweis, einen letzten Rat, eine etwas ganz Weises noch daraus geben bezüglich Lunge und Pferd?
Naja, es gab früher mal diesen Satz, glaube ich, oder es gibt sogar, glaube ich, ein Buch, das heißt, ohne Huf kein Pferd. Das mag auch stimmen, aber ich sage immer, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber die, die mich kennen, wissen, dass ich immer eine ehrliche Haut bin und mein Herz auf der Zunge trage. Pferd auf drei Beinen kann laufen, ein Pferd ohne Lunge nicht.
Ja, definitiv. Das mindert nicht die Wichtigkeit der Hufe, aber das stärkt die Position der Lunge, die mega, mega wichtig ist. Und ich hatte es vorhin nochmal angesprochen, diese Achse, wenn man sieht, Hautprobleme, gastrointestinal, also Magen-Darm-Problem und Lunge. Also Lunge hat einfach eine ganz, ganz wichtige Funktion und beim Pferd als Lauftier, als Fluchttier riesengroß. Wir müssen uns drum kümmern, wir müssen für eine gute Lungengesundheit sorgen und dann sind wir wieder da, wo ich eigentlich immer am Ende meines Podcasts ende. Das sorgt alles für Wohlbefinden, für zufriedene, glückliche Pferde, mit denen wir einfach ein harmonisches Leben führen können. Tausend herzlichen Dank und auf ein anderes Mal. Vielen Dank, liebe Katja.
Sehr, sehr gerne, liebe Lisa.